Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Russlands Angriff auf die Ukraine hat unser Sicherheitsumfeld komplett verändert. Es gibt kein Zurück. Wir sehen nun klarer, wo Russland hin will. Es ist eine Welt von Einflusssphären, in der der Stärkste das Sagen hat.
Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin auf Schloss Meseberg, wo sie gemeinsam mit ihrer schwedischen Amtskollegin bei der Klausur der Bundesregierung zu Gast war. Thema NATO-Beitritt. Ja oder nein? Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Sophie Donges, unsere Skandinavien-Korrespondentin. Finnland in die NATO. Wie weit ist der Showdown auf einer Skala von 1 bis 10?
Also ich würde sagen, auf einer 9 ungefähr. Also es sieht alles nach einem Jahr aus. Vermutlich wissen wir kommende Woche mehr. Bislang äußert sich ja noch offiziell keiner in Finnland zu der Entscheidung.
Und was geht so in Helsinki gerade? Wie sind die Abläufe, die zur Entscheidung führen? Das finnische Parlament debattiert ja schon wochenlang mit Übernachtungsmöglichkeit und Catering. Und dann steigt weißer Rauch auf. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, im Moment ist es so, dass vor allem die Ausschüsse tagen und auch nicht alleine in Finnland, sondern es gibt wohl auch einen regen Flugverkehr nach Schweden. Schweden debattiert ja im Moment genauso über diese Frage und man arbeitet da sehr, sehr eng zusammen, stimmt sich sehr, sehr eng ab. Also es gibt sehr viele Gespräche im Hintergrund, über viele wissen wir nicht Bescheid, aber hin und wieder kommen dann ja Treffen zustande, sei es Außenministertreffen oder auch die beiden Ministerpräsidentinnen selbst, die zusammen auftreten. Und was wir bisher wissen über den Ablauf ist, dass Präsident Niinistö sich am 12. Mai äußern wird zu seiner persönlichen Entscheidung. Das ist schon mal so ein erster wichtiger Tag. Dann soll Sanna Marin allerdings auf Reise sein in Japan, wird erst am 13. selbst nach Finnland zurückkehren. Und deshalb vermuten viele, dass sie am 14. sich äußern wird. Das hat der Sprecher auch schon mal angedeutet. Da soll auch ein Parteirat der Sozialdemokraten, das ist ja ihre Partei, stattfinden. Und meine persönliche Spekulation, die ich in unserem kleinen Wettbüro hier im Studio gesagt habe, ist, der 16. wird der große Tag. Da werden Finnland und Schweden sich äußern. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Es ist wirklich im Moment sehr viel Spekulatius, weil man einfach von offizieller Seite zu dem Fahrplan überhaupt noch gar keine Angaben bekommt.
Sie schließen also schon Wetten ab. Kann man davon ausgehen, dass der Beitritt von Finnland und Schweden, also zweier weiterer EU-Mitglieder zur NATO, eigentlich klar ist, wenn ich Ihre Termine so anhöre, nur noch nicht kommuniziert ist? Oder kann da noch was dazwischen kommen?
Also bei Finnland sind wir uns alle ziemlich sicher, dass es so kommen wird. Da gibt es mehrere Hinweise. Es gibt eine Mehrheit im Parlament für einen Beitritt. Sanna Marin, die Ministerpräsidentin, hat sich zwischen den Zeilen auch schon recht positiv geäußert. Sie hat zum Beispiel nach der Veröffentlichung des eigenen sicherheitspolitischen Gutachtens gesagt, dass es eigentlich nur mit Artikel 5 NATO auch Sicherheit für das Land geben kann. Und was in Finnland auch offensichtlich ist, es gibt eine deutliche Mehrheit in der Bevölkerung für einen Beitritt. Das sind über 60%. Wenn man jetzt noch mal kurz 5 Jahre zurückguckt, da waren es knapp 20%. Also man sieht, wie diese Zahl wirklich angestiegen ist jetzt innerhalb von ganz kurzer Zeit. Schweden ist nicht ganz so eindeutig, wenn man das jetzt vergleicht. Und da bin ich mir tatsächlich auch nicht ganz so sicher. Also die Zustimmung in der Bevölkerung, da gibt es auch eine Mehrheit inzwischen, aber so knapp über 50%. Und was die Politik hier betrifft, die Regierung den Sozialdemokraten, tja, da gibt es ein paar mahnende Stimmen, vor allem prominenter Menschen, die inzwischen aber auch nicht mehr im Amt sind, die sagen, naja, nimmt mal ein bisschen den Fuß vom Gas. Wir müssen diese Entscheidung ja jetzt nicht überstürzen. Und auf der anderen Seite sieht man eben auch, dass Magdalena Andersson, die Ministerpräsidentin, hier eben sehr eng mit Sanna Marin im Moment zusammen auftritt und auch immer wieder betont, dass ja die Entscheidung Finnlands am Ende die Entscheidung Schwedens auch beeinflusst. Aber festlegen bei Schweden, das möchte ich mich noch nicht.
Aber Sie erwähnten die Stimmungslage in der Bevölkerung in beiden Ländern, kann man sagen, die ist schon ziemlich weggekippt von der bisher sorgsam gehegten militärischen Unabhängigkeit und Bündnisfreiheit.
Auf jeden Fall gibt es in beiden Ländern eine Tendenz zu einem Ja, die hat man hier noch nie gesehen vorher. Und natürlich löst das auch sicherlich einen gewissen Druck auf die Politik aus. Was man eben auch sieht in Umfragen ist, dass in beiden Ländern die Angst vor einem russischen Angriff relativ hoch ist. Wenn man jetzt auf Finnland schaut, ist es trotzdem so, dass ich nicht sagen würde unbedingt, die finnische Politik ist nur davon getrieben, sondern man hatte ja immer schon einen sehr pragmatischen Umgang mit Russland, ist immer ein bisschen auf der Hut gewesen, also hat einerseits versucht, eine entspannte Beziehung zu dem Nachbarn im Osten aufrechtzuerhalten, war auch nicht Teil der NATO, aber hat andererseits beispielsweise aber auch nie die Wehrpflicht abgeschafft. Die Truppenstärke in Finnland ist deutlich höher als hier in Schweden, also es gibt eine starke Landesverteidigung dort. Der Verteidigungshaushalt hier in Schweden wiederum, der war wirklich sehr gering. Das ändert sich hier aber auch dramatisch jetzt schon und zwar auch nicht erst seit dem Kriegsbeginn im Februar, sondern schon seit ein paar Jahren zuvor. Und Finnland gilt so ein bisschen insgesamt als so eine Prepper-Nation. Also es gibt viele Bunker, viele Schutzräume, es gibt geheime Lager im Land, mit denen die Nation sich selber versorgen kann, sollte es denn mal nötig sein. Und Finnland hatte auch immer eine NATO-Option quasi verankert, also hat sich selber die Möglichkeit offen gelassen, beizutreten. Das gibt es hier in Schweden auch nicht.
Die NATO auf jeden Fall ist schon mal in freudiger Erwartung. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg breitet schon mal mental seine Arme aus für die Neuankömmlinge und freut sich.
If they decide to apply, Finland and Sweden will be welcome with open arms to NATO.
Beide skandinavische Länder, Frau Donges, haben ja schon mit der NATO kooperiert, lange Jahre. Was ändert sich nun mit dem Beitritt, dass sie auch den offiziellen Schutz der NATO haben?
Genau darum geht's. Es geht um Artikel 5, also um die Garantie, dass im Fall eines Angriffs der Länder hier die anderen NATO-Länder unterstützen würden. Und auch nur das könne Sicherheit gewährleisten. So hat es die finnische Ministerpräsidentin formuliert. So steht es in deren sicherheitspolitischen Gutachten. Aber Sie haben es auch gerade schon angedeutet, es ist der NATO-Beitritt sozusagen, wäre auch nur noch ein letzter Schritt, weil es gibt schon seit mindestens 2014 eine sehr enge Kooperation zwischen Finnland, Schweden und der NATO, zum Beispiel gemeinsame Übungen, zuletzt in Norwegen mit 30.000 Soldaten, aber auch gemeinsame Treffen, an denen die beiden Länder schon beteiligt sind. Also die Partnerschaft ist schon sehr eng. Am Ende wird es jetzt nochmal spannend, wenn es dann so käme, dass beide sagen, wir wollen beitreten. Da geht es ja dann um die Details. Also werden fremde Truppen im Land stationiert, gar Atomwaffen? Das sind so diese kleinen Fragen, die nicht unwichtig sind. Bisher, wenn man die Signale hier so richtig deutet, wird das aber wohl eher nicht passieren.
Ein weiteres Detail, das betrifft nun ganz den Start. Das sind die Sorgen, die den Zeitraum von einer möglichen Entscheidung für die NATO bis hin zur Mitgliedschaft betreffen. Das kann ein paar Monate dauern. Was passiert, wenn Moskaus Diktator in dieser Zeit angreifen lässt?
Ja, also dass es zu einem militärischen Angriff kommt, davon geht man in beiden Ländern eigentlich nicht aus. Aber Cyberattacken, das könnte kommen und auch Provokationen, also dass zum Beispiel Flüchtlinge über die Grenze geschickt werden von Russland nach Finnland. Man sieht jetzt auch ganz aktuell gerade hängen in Russland Plakate von Astrid Lindgren aus, die als Nazi bezeichnet wird auf diesen Plakaten. Also dass da Provokationen kommen und bereits aber auch schon da sind, das auf jeden Fall ist. Davon geht man auf jeden Fall aus. Was hier im Hintergrund passiert seit vielen Wochen ist, sind Gespräche mit anderen großen NATO-Partnern. Die USA werden genannt, Großbritannien sollen angeblich Schutz zugesagt haben für diese Zeit von einer Entscheidung bis zu einem möglichen Beitritt. Offiziell wissen wir das nicht. Das sind Medienberichte. Dazu äußert sich hier auch niemand. Bundeskanzler Scholz hat ja beim Treffen mit den beiden Ministerpräsidentinnen auch noch mal betont, Schweden und Finnland können sich auf uns verlassen. Also man rechnet hier fest mit der Unterstützung, sollte wirklich was passieren.
Mit dieser faktischen Nordosterweiterung der NATO hätte Russland dann an seiner Nordwestgrenze ausschließlich NATO-Staaten als Nachbarn. Da kriegt so ein ausgeglichenes Temperament wie Putin doch sicher die Vollkrise. Hat man davon nicht, trotz der von Ihnen erwähnten Garantien, Angst in Helsinki und bei Ihnen in Stockholm?
Ja, in Moskau sind ja schon offen Drohungen ausgesprochen worden, mehrfach. Wenn ihr beitretet, dann wird was passieren. Was genau, wurde nicht benannt. Trotzdem habe ich im Moment das Gefühl, dass die Politik hier eher den Eindruck vermitteln möchte, das wird kein Problem werden. Zum einen betont man, Russland habe keine militärische Kapazität derzeit wegen des Krieges in der Ukraine. Und zum anderen habe man starke Partner im Rücken, die auch eingreifen würden. Das klang vor 2 Monaten tatsächlich noch anders. Also Anfang März hat die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Anders schon gesagt, in dieser Situation jetzt sollten wir nicht beitreten, weil das die Situation eskalieren könnte. Also diesen Satz spricht sie inzwischen nicht mehr aus.
Vielen Dank, Sophie Donges, für diese Informationen. Sie halten uns im Programm auch weiter auf dem Laufenden.
Sehr gern.
Und nun zu einem Land, das zwar bereits in der NATO ist, aber sich on top auch noch selbst auf einen Angriff von Putins Russland vorbereitet. Nach Estland. Der Kaitselid. Das ist hier ein Begriff und dahinter verbirgt sich ein militärischer Freiwilligenverband, bestehend aus ausgebildeten und bewaffneten ZivilistInnen. Es gibt diesen Verteidigungsbund überall, nicht nur in Tallinn, sondern beispielsweise auch in Narva an der estnisch-russischen Grenze, die immerhin beunruhigende 300 Kilometer lang ist. 2020 waren mehr als 25.000 EstInnen Mitglied dieser Bürgerwehr. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ziehen die Zahlen an. Michael Franzen hat die KämpferInnen in Spe besucht.
Für den Anfang war gar nicht schlecht. Zufrieden legt Oga Algaber ihr Sturmgewehr zur Seite. Sichern, entladen, alles möglichst schnell. Das muss die 53 Jahre alte Estin noch lernen. Wie ihr geht es fast allen 25 Frauen beim Einführungskurs von Kaitselid, der estnischen Freiwilligen Bürgerwehr, vor den Toren der Hauptstadt Tallinn.
Ich bin erst vor einem Monat in die Bürgerwehr eingetreten, hauptsächlich wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine. Aber mit dem Gedanken gespielt habe ich schon länger. Mir ist wichtig, mich selbst und meine Familie verteidigen zu können, zur Not mit einer Waffe. Du siehst ja in der Ukraine, wie wichtig es ist, vorbereitet zu sein, nicht nur militärisch. Kaitselid hilft im Notfall auch Zivilisten, bei Evakuierungen etwa. Deshalb bin ich eingetreten. Fürs direkte Kämpfen bin ich vielleicht schon zu alt.
Sicherheit wird auf dem Trainingsgelände am Stadtrand großgeschrieben. Zugang nur nach Absprache, keine Fotos und der genaue Standort tut nichts zur Sache. Ausbilderin Ivy Murt Murulauk kennt da kein Pardon. Die Frau in schwarzer Militäruniform hat in letzter Zeit alle Hände voll zu tun. Der russische Überfall auf die Ukraine. Natürlich, was sonst? Er hat nicht nur dafür gesorgt, dass das kleine Baltenland bis 2025 seine Verteidigungsausgaben auf 2,5% des Bruttosozialprodukts steigern will. Die russische Aggression hat auch für einen wahren Run auf Kaitselid gesorgt. Frauen, Männer, Jugendliche. Allein in den ersten 4 Wochen des Krieges verzeichnete der Verband über 2000 Neuzugänge. Ivy strahlt. Ihr ist das nur recht, trotz des zusätzlichen Stresses. Sie hält es damit Premierministerin Kaja Kallas. Um Frieden zu haben, gab diese Ende März ihren 1,3 Millionen Landsleuten mit auf den Weg, müssen wir uns auf Krieg vorbereiten.
Basically, best thing to do is see that you're prepared.
Grundsätzlich ist es am besten, dass du schaust, vorbereitet zu sein. Du solltest zu Hause Vorräte haben, Batterien, Wasser, Lebensmittel. Du solltest wissen, wo du dich verstecken kannst, falls du bombardiert wirst. Das ist im Moment in Estland so eine Sache. In Tallinn wissen die wenigsten, wo sich der nächste Schutzraum befindet und was im Notfall zu tun ist. Genau das bringen wir vom Verteidigungsbund den Frauen bei.
Penible Sicherheitsvorkehrungen auch am Hauptsitz von Kaitselid. Im Kalten Krieg, als Estland Sowjetrepublik war, saß der sowjetische Abhördienst in der Trutzburg am Fuße des estnischen Parlaments. Jetzt hat er hier das Kommando inne. Brigadegeneral Riho Yttegi hat das Sagen über mehr als 28.000 Freiwillige und keine Scheu vor Superlativen.
So I think that it is a most patriotic part of Estonian citizens.
Bei der staatlich finanzierten Bürgerwehr machen nur wahre Patrioten und Patriotinnen mit. Darunter geht es bei dem Mann nicht, hinter dessen Schreibtisch eine Replik von Odins Hammer thront, des Wikingergottes. Immer griffbereit.
We never actually believed that Russia will be a friendly and safe neighbor.
Russland als freundlicher Nachbar, daran haben weder der General noch sein geliebter verstorbener Großvater je geglaubt. Auch er, hochdekoriertes Kaitselid-Mitglied. 8 Jahre lang steckten ihn die Sowjets deswegen nach 1945 ins Gefängnis. Die Sowjetunion ist verschwunden, die Angst geblieben. Nur etwas mehr als 200 Kilometer sind es von der estnischen Hauptstadt bis zur russischen Grenze, dem neuen eisernen Vorhang.
The message what Putin and Putin's people are using, that the West is weak.
Putins Leute verbreiten immer die Botschaft, der Westen ist schwach. Leider muss man konstatieren, dass wir in den letzten 20 Jahren in der Tat oft unsere Schwäche unter Beweis gestellt haben. Wenn ich von wir rede, meine ich nicht nur uns Esten, sondern die gesamte westliche Welt, inklusive Angela Merkel, der deutschen Ex-Kanzlerin. Ich glaube, unser Grundfehler war davon auszugehen, dass sich Russland normal verhält, rational. Das russische Verständnis von Politik ist ein ganz anderes als unseres im Westen. Putin und seine Leute akzeptieren nur die Macht des Stärkeren.
Die Solidarität mit der Ukraine, sie ist groß in Estland. Überall wehen ukrainische Fahnen, am Rathaus von Tallinn, Ministerien und auch der alte Vorkriegspanzer direkt neben der Kommandozentrale der Bürgerwehr ist neuerdings blau-gelb umhüllt. Solidarität ist dem Kaitseliitboss wichtig, noch wichtiger aber sind ihm Waffen. Auf das Stichwort hat der Anfang 50-Jährige nur gewartet. Wie auf Kommando rattert er die Fakten herunter, wie er das nennt. Dass Estland bislang mehr als 200 Millionen Euro an Militärhilfe an die Ukraine geleistet habe, auf die Bevölkerung hochgerechnet, so viel wie kein anderes NATO-Land, darunter Panzer, Abwehrminen und Raketen. Er nicht verstehen könne, warum die deutsche Regierung so zögerlich vorgehe. Ab und zu schaut sich der Militär russische Nachrichtenportale an, quasi zur Feindbeobachtung. Russisch kann er noch aus seiner Wehrdienstzeit in der Roten Armee, Mitte der 80er Jahre.
It makes easier, for example, today, understand how they are thinking and what.
Mir fällt es dadurch leichter zu verstehen, wie die Russen denken, warum sie etwas tun. Putin hat immer noch eine sowjetische Mentalität. Im Krieg gegen die Ukraine ähneln seine Ansichten zum Teil denen Stalins. Genau wie Stalin spricht er der Ukraine ab, eine eigenständige Nation zu sein. Und er will einen russischen Kosmos schaffen, der über Russland hinausgeht. Putin und seine Leute sagen, nur Russland kann für Frieden zwischen Wladiwostok im fernen Osten und Lissabon sorgen. Sie in Deutschland gehören also auch zu diesem Kosmos.
So you will be part of it as well.
Ins Rival-Café, dem Hipsterladen mit Fotos estnischer Prominenter an den Wänden und angeblich dem besten Kaffee Tallinns. Und damit zu einem Mann, der seit seiner Zeit in Berlin Deutsch spricht und gerade verblüfft feststellt, dass er nicht der Einzige ist aus seinem Freundeskreis, der sich vor der Wehrkundeschulung bei Kaitseliit in einer Stunde vorher noch etwas Süßes gönnen will, als Nervennahrung.
Ich identifiziere mich als ein Ester. Also keine Sympathie gegenüber Putin.
Schriftsteller Andrei Chostow hat russische Wurzeln, wie viele im Baltenstaat. Sein Vater stammt aus Sibirien, die Mutter aus Estland. Aufgewachsen ist er in Sillamäe, der Industriestadt im Nordosten. Sein Vater lebt immer noch dort. Der Kontakt zu ihm, Andrei verzieht das Gesicht. Schwierig, erst recht seit dem russischen Überfall auf die Ukraine.
Das ist ein sehr, sehr heikles Thema und Vater ist absolut von russischer Propaganda geblendet. Also die Trennungslinie läuft durch die Familie. Insbesondere ältere Bevölkerung, russischsprachige Bevölkerung, ist absolut abhängig von russischer Propaganda aus Moskau. Und auch etliche jüngere Leute, muss ich sagen.
Gedankenversunken rührt der Kolumnist von Eesti Express, Estlands größter Wochenzeitschrift, in seinem schwarzen Tee. Über Politik redet er schon länger nicht mehr mit seinem alten Herrn. Und dass er jetzt bei Kaitseliit mitmacht, sich militärisch schulen lässt, das hat er auch für sich behalten. Um des lieben Friedenswillens, des Familiären.
Es klingt paradox, aber dieser Grund, warum ich gehe jetzt zu einem militärischen Verband, ich bin ein großer Angsthase und das ist nur aus Angst. Du musst eigentlich gehören zu einer Menschenhaufe, einem Verband, einem Verein, einer Sippe, egal wie man das nennt. Also du darfst nicht allein bleiben. Wenn du gehörst irgendwie zu dieser Gemeinschaft, dann erhöht deine Überlebenschance wesentlich. Wenn du hast noch eine Waffe und deine Kameraden haben auch eine Waffe, dann ja, dann ist es wesentlich besser, als so einfach Zivilist zu sein.
Gut eine halbe Stunde hat die Fahrt von der Innenstadt bis an den Stadtrand gedauert zum Schulungszentrum. Und auch hier, ähnlich wie bei Orga und den anderen schießwütigen Frauen, sitzen Andrei und die anderen Neuzugänge dicht an dicht in den Reihen. 50 mögen es sein. Viele junge, ein paar ältere Kaliber, mehr Männer als Frauen. Was tun im Kriegsfall, wenn ein gegnerischer, schwerverletzter Zivilist einen Molotow-Cocktail in der Hand hält? Liegen lassen oder helfen? Auf Andrejs Frage muss selbst der Referent passen. Ansonsten aber spult der Uniformierte routiniert sein Repertoire herunter, macht sich Andrej fleißig Notizen. Theorie, das liegt ihm. Doch was ist mit der Praxis, den Schießübungen, der Gretchenfrage, schießen oder nicht schießen?
Niemand weiß, was er wird tun, wenn es wirklich eine Lebensgefahr und wenn du hast eine Waffe. Wir kennen auch seine sogenannte Waffenhemmnis, also insbesondere bei Intellektuellen. Nicht handeln, sondern denken. Aber man muss sich doch irgendwie vorbereiten für einen eventuellen Fall. Aber ich weiß es nicht, was eigentlich wird passieren, wenn es wirklich so weit ist. Ich weiß es nicht.
If needed, then I will, yes. Of course. Wouldn't be nice, but I will.
Ladehemmungen aus moralischen Gründen. Solche Gedanken sind Tavi Tuisk fremd. Es ist Freitagnachmittag. Der Mann im NATO-grünen Outfit in die Berufsschule von Kuressaare gekommen, der verschlafenen Hauptstadt von Saaremaa, Estlands größter Insel ganz im Westen. Der Mann von der Bürgerwehr arbeitet hier. Mit dem Boot ist man in gut einer Stunde in Lettland. Russland dagegen, der übermächtige Nachbar im Osten, liegt weit weg. Und doch machen sich viele der 36.000 Inselbewohner und Bewohnerinnen gerade Sorgen. Das muss man dem 44-Jährigen nicht zweimal sagen.
People have been asking me about, you know, do we have shelters?
Die Leute fragen mich, gibt es denn bei uns Schutzräume? Sind wir hier sicher? Ich lebe auf dem Land. Ich selbst mache mir keine großen Sorgen. Und hier in der Schule gibt es im Keller noch aus Sowjetzeiten einen Bunker. Aber insgesamt haben wir in Estland zu wenige Schutzräume. Viele sind in den vergangenen 3 Jahrzehnten verschwunden seit der Unabhängigkeit. Doch die Regierung hat das Problem erkannt und stellt jetzt mehr Geld für Schutzräume zur Verfügung, zumindest in den größeren Städten.
Erste-Hilfe-Kurse, Schießübungen, Survival-Trainings. Was Andrej und Orga noch bevorsteht, hat Tavi schon hinter sich. Seit 2000 ist er Mitglied bei Kaizelid, das Inselbataillon, 700 Mitglieder stark. Er selbst hat zu Hause ein paar Waffen. Nur leichte, keine schweren, meint er lachend. Die seien bei der ukrainischen Armee besser aufgehoben.
Die Waffen, die wir an die Ukraine liefern, kommen auch uns zugute. Es ist auch unser Krieg. Putins Russland bedroht schließlich auch uns. Wer kann garantieren, dass er nicht eines Tages auch Estland angreift? Estland ist nur frei, solange auch die Ukraine frei ist.
Estonia is free until Ukraine is free.
Kampfbereit gegen Russland. Ansturm auf Bürgerwehr in Estland. Das war Michael Franzen. Hören Sie auch gern rein in einen weiteren Weltzeit-Podcast. Putins Krieg in der Ukraine. Angst in Skandinavien und im Baltikum. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.